Crop FM, Ausgabe Nummer 316. Wir schreiben den 18. April 2014. Mein Gast heute Abend ist Markus Reit und es geht um Vakuumenergie. Auch der Cropcom ist aktiv, jener Live-Chat, mit dem man sich live in diesem Gespräch heute Abend beteiligen kann. Erreichbar wie immer über die Website von CropFM, CROPFM.at, CropFM.at, seht diesen Chat live ein und gebt die Fragen sehr gerne an den Telefongast weiter. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis abonnieren. Von der Startseite aus erscheint alle zwei Wochen und informiert über kommende Sendungen. Aber man kann auch, mir auch sehr gerne mailen von der Startseite aus. Die Beantwortung dauert leider immer etwas. Das Ganze gibt es auch als Podcast bzw. ein Archiv. Steht zur Verfügung mit MP3 und Real Audio Aufnahmen der Sendungen, fast aller Sendungen. Das Ganze wird es gibt auch ein Forum, das Ganze wird betreut von Valador, Unarmed und Wingman. Und auch zur heutigen Sendung gibt es da wieder einen Thread, wo man dann drüber diskutieren und reflektieren kann. Zur letzten Sendung gab es, wie erwartet, natürlich wieder recht viel Diskussion. Aber das ist so, wenn die Nicola zu Gast ist. Da ja, gibt es einfach verschiedenste Meinungen zu ihrer Person und ihrer Arbeit. Das Coverbild ist heute wieder gestaltet von Matthias Töpfer, sehr schön. Es zeigt die im Prinzip eine sehr ja, schöne Darstellung der Erfindung oder einer der Erfindungen, über die wir heute sprechen werden. Mehr von Matthias Kunst gibt es zu bestaunen auf bilderdämmerung.de oder man kann auch auf www.fakebuch.ateliertöpfer.de gehen und dort in fiktiven Buchcovers und Rezensionen und ja, Leseproben von eben fiktiven Büchern schmökern. Der Sinn des Ganzen ist, dass Matthias zeigen möchte, dass er sehr gut Covers gestalten kann. Und das ist also eine großartige Idee, das Ganze so zu präsentieren. Wenn man also Autor ist und auf der Suche nach einem Cover ist, dann einfach auf www.fakebuch.ateliertöpfer.de vorbeischauen. Und Luxus Nothing to See here, das Album gibt es kostenlos zu hören auf der Startseite direkt, ist ein Player rechts oben oder einfach auf luxus.bandcamp.de. Und falls man sich downloadet um 7 Euro in unkomprimierter Form, freuen wir uns natürlich, wenn es gefällt. Spenden kann man dieser Sendung auch. Spendenbutton findet sich auf der Startseite relativ weit oben rechts. Das Ei mit dem rosa Herzen. Großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Gehostet wird das Ganze von Fetznetz. Fetznetz.it, der Host von CropFM. der im Moment alle Hände zu tun hat wegen des Heartbleed-Bugs, aber ja, so ist es nun mal. Staat haftet für Banken in Ukraine und Russland. Ein Artikel erschienen auf die Presse ist ein gutes Beispiel dafür, wie komplex die internationalen Verflechtungen mittlerweile natürlich sind. Vor allem was die Finanzwelt anbelangt, ich zitiere: Eskaliert die Situation, muss der österreichische Staat für die Risiken von Raiffeisen und Bank Austria aufkommen. Beide Institute haben sich mit 1,9 Milliarden Euro bei der Kontrollbank abgesichert. Und Kontrollbankchef Rudolf Scholten erklärte im März, dass sein Institut in Russland und in der Ukraine 4 Milliarden Euro aushaftend hat. Das ist schon ganz schön was. Ich meine, im Vergleich zur Hypo-Affäre, ja. In anderen Ländern ist die Situation sicher ähnlich und es ist klar, dass ein Konflikt eigentlich niemandem nützt. Dennoch, doch ebenso wenig hatten sämtliche Bemühungen um Deeskalation bislang Erfolg und die Situation ist weiter sehr angespannt. Während hinter den Kulissen offenbar ein Wirtschaftskrieg droht, bei dem, nicht ganz unpassend zum heutigen Thema, fossile Brennstoffe und vor allem Erdgas natürlich eine gewichtige Rolle spielen. Eine Meta-Analyse bestätigt, der Mensch hat die Fähigkeit zur Vorahnung. Sein Artikel erschienen auf Grenzwissenschaft aktuell. Im Herbst 2010 schockierte der bis dahin im Mainstream angesehene Psychologe Professor Daryl Bam die naturwissenschaftliche Gemeinde mit einer im Journal of Personality and Social Psychology veröffentlichten Studie. In dieser erklärte er, den Beweis für die Fähigkeit des Menschen zur Vorahnung zukünftiger Ereignisse gefunden zu haben. Obwohl der Expertenstreit noch andauert, konzentrierten sich die meisten Medienberichte auf Replikationsexperimente, die zu negativen Ergebnissen gekommen waren. Tatsächlich gab es aber auch eine Vielzahl von Beispielen mit positivem Ergebnis. Jetzt hat BAM gemeinsam mit Kollegen sämtliche Replikationsexperimente einer Meta-Analyse unterzogen. Das Ergebnis soll erneut belegen, dass Menschen die Fähigkeit zur Vorahnung haben. Ich ahne mal, dass dieser Streit noch eine Weile andauern wird. Ja, und hier geht es gleich weiter mit meinem heutigen Telefongast Markus Reit und es geht um Vakuumenergie. Energie aus dem Nichts ist die Frage, aus dem Nichts wohl nicht, aber Energie. Und wir brauchen alle viel Energie. Ja, Markus Reit live auf Crop FM, jetzt gleich. We'll be right back. heutiger Gast ist der in Südafrika geborene Forscher und Erfinder Markus Reid. Er wurde bereits 1998 durch diverse Prototypen von Magnetmotoren auf die sogenannte Raumenergie und alles, was damit zusammenhängt, Freienergie etc. aufmerksam. Seither arbeitet er an eigenen Verfahren und praktischen Umsetzungen, aber vor allem auch an einer überprüfbaren Theorie, welche die dahinterliegenden Prinzipien abbildet und somit hoffentlich besser nutzbar machen könnte. Herr Reid, können Sie mich gut hören?
Ja, wunderbar. Guten Abend.
Ja, der neue Hybride, beziehungsweise leider nur Leihgerät, er funktioniert viel besser als der andere. Ich bin begeistert. Auch nochmal großes Danke an die Techniker von Radio Helsinki, die heute am Nachmittag dann auch den eingebaut haben. Funktioniert ganz toll. Ja, freue mich, dass das Gespräch heute zustande gekommen ist. Es war ein bisschen unter einem seltsamen Stern, sage ich einmal. Sie hatten da auch eine sehr interessante Episode mit einer Zahnborste, die sich da in Ihrem Kehlkopf verkeilt hat.
Ja, scheinbar scheint es statistisch so zu sein, dass so bei mir zumindest alle 20 Jahre habe mal ein kleines Problemchen. Und ich habe mir vor 3 Tagen am Abend die Zähne geputzt und hat sich eine Borste gelöst, eine kleine Plastikborste, die mir unterhalb des Kehlkopfes in der Speiseröhre stecken geblieben ist. Und die hat man so ambulant auf die Schnelle nicht rausbekommen. Und da musste man mir doch tatsächlich eine kurze Vollnarkose verpassen und hat es dann so entfernt. Aber jetzt ist alles wunderbar. Aber mein Gott, sowas kann passieren.
Sowas kann passieren, ja. Das Telefon hat einen leichten Brumm, aber damit werden wir hoffentlich leben können heute. Ja, diese Sendung ist durchaus, hat eine interessante Vorgeschichte und umso mehr freue ich mich, dass es jetzt einmal zustande gekommen ist und dass es auch jetzt offenbar ganz gut hinhaut mit der Verbindung. Ja. Ich bin aufmerksam geworden auf Sie durch einen Beitrag im, ich glaube, es ist das aktuelle Exo-Magazin, da haben Sie mit dem Robert Fleischer schon einmal gesprochen, ja. Über die ganze Geschichte und ja, fand den Ansatz sehr spannend, vor allem, also aus 2 Gründen. Zum einen, Sie haben tatsächlich ein praktisch funktionierendes Gerät, das Sie aus Ihrer Theorie abgeleitet haben, nehme ich an. Und Sie haben aber auch eine Theorie eben, dieses Gerät haben Sie eigentlich schon sondern bevor die Theorie bestanden hat oder entstanden ist, oder?
Jein. Also kurz dazu, ich hatte 1998, als ich mit dem mit der experimentellen Umsetzung der sogenannten Kristallzelle begonnen hatte, da hatte ich zwar nur ein vages schematisches Bild, aber dieses schematische Bild, wie sich dann auch herausgestellt hat, war nicht falsch. Es war nur, sagen wir, sehr schematisch und das ganze Detaillierte, das kam dann in den Jahren so nach und nach und mit großem Glück und auch mit ein wenig Stolz darf ich sagen, dass es inzwischen, gerade in den letzten 2 Jahren erst, ergaben sich dann auch diverse Experimente aus der Schulphysik, die meine experimentelle Herangehensweise untermauern und das hat mich natürlich umso mehr gefreut.
Das glaube ich, ja. Aber der Punkt ist, Sie haben eben auch eine Theorie, mit der Sie versuchen, das Ganze besser, also darstellbar zu machen. Da gibt es natürlich immer wieder das Problem, dass Sie da überhaupt erst Begriffe definieren müssen. Da ist das nächste Problem, dass jeder Forscher eigentlich erst seine eigene Begriffswelt aufbaut. Meiner Meinung nach herrscht da ein bisschen zu wenig Austausch. Ich glaube, eines der Probleme, diese Dinge zu kommunizieren, vor allem auch gegenüber Physikern, die ja da meistens abwinken, ja? Also Hardcore-Physiker jetzt. Ja? Aber das Problem ist eben vor allem auch, es existiert kein Vokabular, das irgendwie vereinheitlicht wäre.
Ja, also da müssen wir uns jetzt einfach Schritt für Schritt durcharbeiten. Es gibt schon einen gemeinsamen Nenner, ein gemeinsames Vokabular. Es gibt nur ganz bestimmte grundsätzliche Missverständnisse. Zum einen, was mir in der sogenannten neuen Energie- oder freien Energieszene aufgefallen ist, man widmet sich viel zu wenig dem Thema, wie ein ganz gewöhnlicher Stromkreislauf funktioniert, nämlich aus Sicht dieser virtuellen Teilchen oder aus Sicht der Vakuumenergie. gewöhnlich geht man so heran und sagt, naja, wir haben unseren normalen Elektromagnetismus, so wie wir ihn nach Maxwell kennen. Das ist eine mechanistische Theorie, die ihren Ursprung im Jahre 1864 hat. Ist also wirklich ein alter Schinken. Und aber trotzdem verwendet man diesen Ansatz und diese Denkweise im Zusammenhang mit gewöhnlichen elektrischen Systemen. Und dann kommt plötzlich dieses Thema Vakuumenergie ins Spiel und das passt erstmal überhaupt nicht dazu. Und das ist auch ganz klar, dass es nicht dazu passt, denn diese Idee der Vakuumenergie, dass diese eine Rolle in elektromagnetischen Systemen spielt, stammt ja aus einer ganz anderen Theorie, nämlich aus der Quantenelektrodynamik. Und was mir aufgefallen ist, relativ bald, ein paar Jahre nachdem ich anfing, 1998 mich damit auseinanderzusetzen, ist, dass wir erstmal verstehen müssen, wie ein ganz einfacher, gewöhnlicher Gleichstromkreislauf aus Sicht dieser virtuellen Photonen funktioniert. Es ist nämlich so, dass die neueste und modernste und zweifellos die beste Theorie, die sich mit dem Thema Elektromagnetismus beschäftigt, ist die Quantenelektrodynamik. Und in der Quantenelektrodynamik ist das Überträgerteilchen, also das Überträger- und Erzeugerteilchen der elektromagnetischen Wechselwirkung, das sogenannte virtuelle Photon. Und jetzt gibt es eine Besonderheit, dieses virtuelle Photon entsteht ständig neu aus dem leeren Raum, also quasi aus dem Nichts heraus. Und dieses virtuelle Photon trägt und überträgt und erzeugt auch die elektromagnetische Energie. Und das ist jetzt, wenn man diese Brille aufsetzt, dann funktioniert ein gewöhnliches elektrisches System nämlich ganz anders. Ich mache es mal deutlich an einem ganz einfachen Beispiel. Wir stellen uns einfach mal vor, einen ganz einfachen elektrischen Gleichstrommotor. Ja, da geben wir elektrische Energie rein in eine Spule, in einen Elektromagneten. Und auf der anderen Seite haben wir, sagen wir, einen Permanentmagnet, der auf der Achse sitzt und der dreht sich dann um die Achse. Und jetzt nach Maxwell ist es ganz einfach. Wir schicken elektrische Energie rein, die wird dann umgewandelt in mechanische Energie und das, was elektrisch reingegeben wird an Energie, kommt auch als mechanische Energie direkt hinten raus. Also wir bleiben jetzt beim idealen System ohne andere Verluste, um das jetzt einfach zu halten. Es ist jedoch so, dass es ein Problem gibt. Maxwell ging ja wie alle Forscher damals von einer zu materiellen Äther-Hypothese aus, weil was nämlich im Luftspalt zwischen Elektromagnet und Permanentmagnet passiert, ist ja in der Maxwellschen Theorie genau genommen gar nicht beschrieben. Also alles, was man dazu sagt, ist, es gibt ein Magnetfeld steht dort und dieses Magnetfeld überträgt die elektromagnetische Energie auf direkte Weise vom Elektromagnet zum Permanentmagnet und zwar instantan, das geschieht sofort. Also wenn ich hier elektrische Energie reingebe, kommt sofort mechanische Energie raus. Das heißt, die elektromagnetische Wechselwirkung wird mit Überlichtgeschwindigkeit, also mit unendlicher Geschwindigkeit übertragen und das ist eben nicht richtig. Wir wissen, dass das elektromagnetische Feld sich erstens mit Lichtgeschwindigkeit durch den Luftspalt bewegt. Jetzt ist natürlich der Luftspalt so klein, dass man sagt, naja gut, dass die Lichtgeschwindigkeit so schnell da ist, Kopf wie gesprungen, wie man in Bayern sagt. Das ist natürlich völlig richtig, das zu vereinfachen. Aber wenn wir eben jetzt den nächsten Schritt gehen möchten und ein besseres Verständnis darüber erlangen möchten, was passiert denn jetzt eigentlich zwischen dem Elektromagnet und dem Raum und dem Raum und dem Permanentmagnet, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und da gibt es eine ganz spannende Geschichte. Wenn sich zum Beispiel die elektromagnetische Wechselwirkung durch den Raum überträgt, also mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum überträgt, dann wird diese Energie von einem virtuellen Teilchen zum benachbarten virtuellen Teilchen irgendwie übertragen. Da habe ich einen sogenannten Ausrichtungsprozess. Ich habe ein Modell dazu dahingehend entwickelt. Das wird dann im Buch und auch auf meiner Webseite ist das verdeutlicht. Da möchte ich jetzt nicht weiter reingehen. Auf jeden Fall überträgt ein virtuelles Teilchen zum benachbarten virtuellen Teilchen das Magnetfeld durch den Raum. Und dabei verschlucken die virtuellen Teilchen ganz bisschen von der elektromagnetischen Energie. Das heißt, die elektromagnetische Wechselwirkung, die nimmt nicht nur mit dem Quadrat zur Entfernung ab, sondern da gibt es noch eine zusätzliche Abnahme und das ist eine Energie, die im wahrsten Sinne des Wortes verloren geht. Das bedeutet, selbst wenn wir jetzt einen idealen Elektromotor betrachten, dann hat er keinen Wirkungsgrad von 100%, sondern einen Wirkungsgrad von 99,999 was weiß ich wie viel Prozent. Aber es liegt etwas unter 100% und das bedeutet, wenn man jetzt ganz genau hinschaut, dass kein bekanntes chemisches, mechanisches, elektromagnetisches System, in keinem dieser Systeme ist die Energie wirklich erhalten, denn das Quantenvakuum verschluckt ein klein wenig von der Energie, wenn sie von einem virtuellen Teilchen zum benachbarten virtuellen Teilchen übertragen wird. Und im Übrigen, die theoretische Vorhersage dieses Effekts und die experimentelle Bestätigung. Diese beiden Werte stimmen auf viele Stellen nach dem Komma überein. Und dieser Wert gilt als einer der genauesten Bestätigungen einer Theorie überhaupt. Und das ist nämlich der Grund, warum die Quantenelektrodynamik als einer der besten, wenn nicht die beste Theorie in der Physik gilt.
Und auch der Herr Turtur hat ja auf diesen Umstand schon hingewiesen in seiner theoretischen Betrachtung der ganzen Sache, ne? Dass das elektrische Feld bei seiner Ausbreitung offenbar ein bisschen was verschlammt oder ein bisschen was halt liegen lässt.
Ne? Ja, ja. Und wenn man ich habe mir dann auch Folgendes gedacht, ja, warum wird eigentlich heute, also wenn heute ein Elektroingenieur oder ein Physiker ein neues Atomkraftwerk baut, dann hängt ja am Atomkraftwerk zum Beispiel ein Stromgenerator und Trafos und Hochspannungsnetz dran. Und wenn jetzt das energetische Management durchgeführt wird, verwendet man die Maxwell'schen Gleichungen oder gleichwertige mathematische Modelle. So, na, da sehe ich mir, ja, warum macht man das denn? Wir wissen doch, dass die Maxwell'schen Gleichungen da in gewissen Punkten eigentlich unvollständig sind. Und vor allem sind die Maxwell'schen Gleichungen einfach ein alter Schinken. Also, und ich meine, wir leben doch im 21. Jahrhundert. Also bei mir ist es so, ich kaufe mir halt alle 2 Jahre ein neues Handy. Das ergibt sich mit dem Vertrag. Aber ich bin auch froh, dann auch alle 6 Jahre einen neuen Computer zu haben. Ich bin einfach gerne up to date. Das ist ja jeder heutzutage. Das ist halt einfach eine Eigenschaft, eine Besonderheit unserer Zeit. Und da ist es doch ganz klar, dass man doch auch die neueste Theorie in Sachen Elektromagnetismus doch einfach mal anwenden sollte.
Die aber auch schon 70 Jahre auf dem Buckel hat, über 70 Jahre.
Die auch schon, ja ganz genau, die auch schon viel auf dem Buckel hat. Allerdings möchte dazu sagen, dass etwas später im Jahre 1957 gab es noch mal einen entscheidenden Faktor, das geht um einen Nobelpreis, da geht es um die Paritätsverletzung in der schwachen Wechselwirkung. Jetzt fasst die Quantenelektrodynamik die schwache Wechselwirkung und die elektromagnetische Wechselwirkung zusammen. Und deshalb kann man gewisse Aspekte von dieser Paritätsverletzung, das ist also beschreibt eine Form von gebrochener Symmetrie, also ein ungewöhnliches Verhalten. Was man da übertragen kann, ist nämlich Folgendes, dass das ganz gewöhnliche elektrostatische Feld im Raum als eine gebrochene Symmetrie existiert. So, und was ist jetzt eigentlich eine gebrochene Symmetrie? Das ist ein Begriff, wenn man den jetzt so zum ersten Mal hört, ist es wahrscheinlich etwas undurchsichtig, was das bedeuten könnte. Es ist so, es gibt im Raum, im scheinbar leeren Raum, entstehen ständig virtuelle Teilchen, einfach so aus dem Nichts. Und sie tragen jedes virtuelle Teilchen trägt eine positive und eine negative Ladung. Und diese Teilchen entstehen, existieren sie für einen extrem kurzen Zeitraum und zack, verschwinden sie danach wieder ins Nichts und nehmen diese Energie, diese virtuelle Energie, die sie tragen, wieder mit. Es ist jetzt so, dass solange diese virtuellen Teilchen in irgendeine Richtung orientiert sind und im leeren Raum entstehen und wieder verschwinden, dann machen die gar nichts. Also wir nehmen die gar nicht wahr. Anders ist es jedoch, wenn diese virtuellen Teilchen direkt in und an einem Elektron zum Beispiel entstehen, also an einem realen Teilchen, dann wirken diese virtuellen Teilchen nämlich einen energetischen Druck aus. Also in dem Moment, wenn ein virtuelles Teilchen an einem realen Teilchen wie ein Elektron entsteht, dann verwandelt sich die virtuelle Energie des virtuellen Teilchens in eine observable Energie, nämlich in einen observablen Schub. Es schiebt das Elektron einfach an oder zieht es mit sich, je nachdem, wie die Ladung des virtuellen Teilchens orientiert ist. So, und jetzt muss man sich den Grundzustand eines Elektrons so vorstellen, dass in jedem Moment in der Gegenwart entsteht ein neuer, unendlicher energetischer Druck auf das Elektron von allen Seiten. Aber dieser unendliche energetische Druck und Zug gleichzeitig, der gleicht sich genau aus, ja, also der symmetriert sich selbst heraus und deshalb bewegt sich das Elektron gar nicht. Also das wabbert halt so, zittert so ein bisschen hin und her, weil es da immer mal zufällig ein paar virtuelle Teilchen gibt, die doch dann gleichzeitig in eine Richtung zeigen. Und so entsteht dann diese sogenannte Zitterbewegung. Und aber das ist der Grundzustand, den wir haben. So, wenn ich jetzt einen leeren Raumbereich visualisiere mit 2 Elektronen nebeneinander, nur mit 2 Elektronen, dann stoßen die sich ab. Und der Grund, weshalb sie sich abstoßen, ist, dass ein Elektron jetzt, dadurch, dass das Elektron eine negative Ladung hat, dann werden die virtuellen Teilchen, die direkt am Elektron entstehen, die werden gedreht. Also da rotiert die positive Ladung des virtuellen Teilchens in Richtung des negativen Elektrons und die negative Ladung des virtuellen Teilchens zeigt vom Elektron weg. Und wenn jetzt neben diesem virtuellen Teilchen wieder ein neues entsteht, was ja die ganze Zeit passiert, dann richtet sich das wieder nach dem ersten aus. Das heißt, die die positive Ladung des virtuellen Teilchens richtet sich wieder in Richtung der negativen Ladung des ersten virtuellen Teilchens aus und so weiter. Das heißt, der Potentialfluss durch den Raum, das ist ein Ausrichtungsprozess von virtuellen Teilchen. Und sobald ein paar virtuelle Teilchen ausgerichtet sind, ja, dieser Prozess läuft ja mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum, verschwindet das erste virtuelle Teilchen am Elektron schon wieder in den leeren Raum oder ins Nichts. Das heißt, sobald das elektrostatische Feld sich vom Elektron wegbewegt hat, existiert dieses Feld als eine Eigenschaft der Raumzeit und hat mit dem Elektron eigentlich gar nichts mehr zu tun. Es ist abgekoppelt davon. Und das ist jetzt der Unterschied auch zur Maxwell'schen Sichtweise. Bei der Maxwell'schen Sichtweise habe ich ein statisches Feld am Elektron und dieses statische Feld ist ein direkter Überträger der elektromagnetischen Wechselwirkung. Aber mit dem Bild ist es eben nicht so. Da verlässt das Feld die elektrische Ladungsquelle, nämlich das Elektron oder das Proton. Und sobald dieses Feld das Elektron verlassen hat, existiert es als eine Eigenschaft des Raums. So, und jetzt kommt's. Sobald jetzt dieses Feld durch den Raum fließt und an das zweite Elektron berührt, dann kommen diese virtuellen Teilchen ja so an, dass mehr, also vorne an vorderster Front sind die ja positiv ausgerichtet und diese positiven Ladungen der virtuellen Teilchen, die drücken jetzt auf das Elektron und dadurch entsteht jetzt ein Raumzustand um und innerhalb des zweiten Elektrons, den man als asymmetrierte Raumzeit bezeichnen kann. Das heißt, es sind mehr virtuelle Teilchen in eine bestimmte Richtung ausgerichtet als in irgendeine Richtung und dadurch entsteht die Kraft. So, und der Punkt jetzt ist, dass die Energie, die das zweite Elektron beschleunigt, die stammt aus dem Volumen der Raumzeit, die von diesem zweiten Elektron besetzt wird und nicht vom ersten Elektron. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und jetzt übertragen auf unseren idealen Elektromotor, den
und, ich gerade erwähnt habe. Kurze Zwischenfrage, ja? Weil jemand schreibt im Chat, dass ja die Quantenelektrodynamik auf Maxwell basiert und quasi der makroskopisch erfahrbare Teil ist dieser Theorie, also das, was wir dann wirklich sehen im Ergebnis, wo wir dann also Felder haben, die wir messen können. Mhm. Und wo ist jetzt dann die Erweiterung? Ist das diese Überlegung, dass quasi die Energie selbst oder die, sagen wir mal, die Hypothese, dass also die Energie tatsächlich an dem Punkt dieses Elektrons entsteht, die wir dann beobachten können, die Energie, die also beobachtbar ist?
Genau, der Punkt, den Unterschied, den ich mache, ist einfach der, dass die virtuelle Energie am zweiten Elektron oder direkt am Elektron dann aus dem virtuellen Status in den observablen Status herangehoben wird, aber erst in dem Moment, wenn dieses virtuelle Teilchen wirklich mit dem Elektron wechselwirkt. Und das ist auch das, was Feynman eigentlich sagt. Er sagt ja, es gibt keine Kraftfelder im Raum, sondern nur das Potenzial für ein Kraftfeld. Das heißt, der Raum an sich, der leere Raum, überträgt gar keine Kräfte, sondern er überträgt nur Potenziale. Das heißt, im Raum haben wir gar keine Masse, also ist auch dort gar keine Energie im observablen Sinne vorhanden. Es ist nur eine reine virtuelle Energieform. Und was das nämlich heißt, ist jetzt nochmal zurück zum Beispiel zum idealen Elektromotor. Die elektrische Energie, die ich einspeise in den Elektromagnet, die geht genau genommen, also so sehe ich das, ja, das ist meine persönliche Meinung, die geht im observablen Sinne verloren, ist aber nicht ganz weg, weil wir erkaufen uns damit ja einen Potentialfluss, also eine gebrochene Symmetrie. Die breitet sich durch den Luftspalt aus mit Lichtgeschwindigkeit. Dann befindet sich der Permanentmagnet, der an der Achse hängt, der befindet sich jetzt plötzlich im asymmetrierten Raum. Das heißt, der wird dann beschleunigt von den virtuellen Teilchen, die in und am Permanentmagnet entstehen. Das heißt, die Energie für die Beschleunigung des Permanentmagnets stammt ja aus dem Volumen der Raumzeit, die vom Permanentmagnet besetzt wird. Und aber in dem Moment, wenn das geschieht, habe ich ja einen Gegendruck, einmal durch die Masse des Magneten und durch die Last, die an der Achse hängt. Dadurch entsteht nämlich ein Gegendruck. Und dieser Gegendruck führt natürlich zu einer Asymmetrierung des Raums, die dann wieder zurück zum Elektromagnet läuft. Ja, also das heißt, ich habe einmal einen Potentialfluss vom Elektromagnet zum Permanentmagnet und jetzt vom Permanentmagnet auch wieder zurück. Und dieser zurücklaufende Potentialfluss, der bremst die Elektronen im Elektromagneten ab und das ist ja das, was den Widerstand dann wirklich erzeugt. Und die Effekte des vor- und zurücklaufenden Potentialflusses, der gleicht sich genau aus und deshalb sind die observablen Energieanteile am Ende des Energieumwandlungsprozesses auch wieder erhalten. Das heißt, kurz um es zu vervollständigen, was es bedeutet im Zusammenhang mit der Energieerhaltung, Die Energie im Elektromagnet, die geht im observablen Sinne verloren, existiert dann in einer Potentialform und wenn sie beim Permanentmagnet ankommt, wird die Energie aus dem Quanten, also aus der virtuellen Form, aus dem virtuellen Status wieder in eine observable. Das heißt, ich habe hier regelrecht eine Zeugung von observabler Energie aus dem, in Anführungszeichen, Nichts heraus. Jetzt muss man dazu sagen, das Nichts gibt es ja in den Quantentheorien nicht mehr. Das ist ja ein Begriff, den man eigentlich gar nicht mehr verwenden sollte, weil das Nichts eine Domäne von virtueller Energie ist und damit auch eine unendliche Energiedichte besitzt. Und
ja, ich glaube, was man sich vor Augen führen sollte, ich meine, die Sendung richtet sich jetzt natürlich an Laien auch, aber was man sich jetzt vor Augen führen muss, ist, glaube ich, dass eben diese Quantenfluktuationen, wie sich das nennt, da entstehen. Und das ist ja völlig unumstritten, wenn ich das richtig verstehe. Aber korrigieren Sie mich bitte sofort.
Das ist unumstritten.
Da entstehen also Bosonen und irgendwelche superatomaren Teilchen, die also geladen sind oder vielleicht auch nicht, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber es entstehen jedenfalls Teilchen aus dem Nichts, unter Anführungszeichen zu sehen. Es ist allerdings so, dass die eben völlig chaotisch entstehen, in alle Richtungen quasi. Und da entstehen auch immer Teilchen und Antiteilchen, oder?
Ja.
Und nach kürzester Zeit löschen sich die wieder aus und es ist ja nichts passiert.
Genau.
Und daher kann man jetzt sagen, ja, gut, ja, da rauscht das Quantenrauschen, glaube ich, heißt das auch. Also, aber ist uns jetzt eigentlich wurscht, weil das ist eben chaotisch und das hebt sich gegenseitig auf und man kann daraus keine Energie ziehen.
Ja, also man kann daraus schon.
Warum doch?
Ja, also bei jedem Energieumwandlungsprozess, den wir beobachten, wird bereits Energie daraus gezogen. Nur die Energie, die wir aus dem Quantenvakuum herausnehmen, die geben wir automatisch wieder zurück, weil sich dieses Herausholen und Abgeben, das gleicht sich von alleine aus. Das ist dieser Mechanismus der Selbstsymmetrierung. Da müsste ich jetzt darauf eingehen, das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu komplex für dieses Interview. Es gibt ein theoretisches Modell, das habe ich maßgeblich entwickelt. Das ist der Mechanismus der Selbstsymmetrierung in elektromagnetischen Systemen. Dieser Mechanismus beschreibt zwei ganz grundsätzlich verschiedenartige Ursachen für die Energieerhaltung in verschiedenen Systemen. Nur kurz angerissen, es gibt, wir haben ja Motoren mit Elektromagneten und mit Permanentmagneten und wurscht, wie wir sie bauen, die Energie ist immer erhalten. So, jetzt ist aber so, wenn ich möchte, dass der Elektromagnet ein Magnetfeld abgibt, dann muss ich elektrische Energie, also observable Energie, bezahlen dafür. So, wenn ich jetzt den Permanentmagnet nehme, der produziert oder erzeugt genau das identische Magnetfeld, das, was auch der Elektromagnet erzeugen kann. Allerdings bezahle ich dafür nichts. Das macht der Permanentmagnet so oder so. So, und wenn ich jetzt im Zusammenhang mit dem Elektromagnet eine Arbeit damit verrichte oder im Zusammenhang mit dem Permanentmagnet eine Arbeit verrichte, dann weiß ich, dass in beiden Fällen die Energie erhalten ist. So, und die Frage ist, warum ist die Energie erhalten? Weil im Fall vom Elektromagnet muss ich ja dafür bezahlen, im Fall des Permanentmagneten nicht. Das heißt, die Ursache für die Erhaltung der Energie muss im Zusammenhang mit dem Permanentmagneten, dem Elektromagnet, eine völlig verschiedenartige sein. Und darauf gehe ich ein, das führt dann zu dem Konzept der SS1 und SS2 Systeme, das sind die selbstsymmetrierenden Klassen und da lassen sich auch die meisten anderen elektromagnetischen Phänomene zuordnen und davon ausgehend ist ein Modell entstanden, wie man diesen Mechanismus der Selbstsymmetrierung entsprechend steuern kann oder manipulieren kann, wie man will. Und es ist daraus ein klares Konzept entstanden, wie man ein elektromagnetisches System ganz grundsätzlich bauen kann. Jetzt mal ganz unabhängig davon, wie die experimentelle Umsetzung aussieht. Es geht mal um ganz, ganz grundsätzliche und schematische Dinge. Nämlich, wie kann ich mehr Energie aus dem Quantenvakuum letztlich herausholen, als ich zurückgebe. Und das ist da und im nächsten Schritt habe ich dann verschiedene Konzepte entwickelt, wie man sowas experimentell umsetzen könnte. Und daraus ergab sich dann die sogenannte Entwicklung der Kristallzelle.
Okay. Ganz habe ich noch nicht verstanden, wie ich jetzt trotzdem dann Energie aus dem Quantenvakuum rausziehen kann. Aber Sie verwenden auch den Begriff der kohärenten Quantenfluktuation. Ist das der Schlüssel dazu?
Ja, das ist der Schlüssel dazu.
Möglichst
einfach erklärt.
Vielleicht, okay. Es gibt ja auch vielleicht den Hinweis, Sie sind ja gerade dabei, ein Buch zu verfassen. Sie haben mir ja da eine Vorversion geschickt. Ich bin also bis zur Hälfte vorgedrungen, bis wo dann der Herr Turtur auch vorkommt.
Ja.
Dass Sie also auch berücksichtigen, beziehungsweise Teil dann Ihrer Arbeit auch seine Überlegungen. Aber dieses Buch wird es irgendwo, wenn jetzt jemand, weil wir werden in dieser Sendung das jetzt nicht komplett erklären können. Gibt es da irgendwo dann Literatur, wo sich jemand, der sich dafür genauer interessiert, dann weiter informieren?
Im Buch ist es komplett drin, der gesamte Prozess von A bis Z mit den entsprechenden Referenzen und Zitaten mit allem drum und dran. Also das ist ein Modell, das aus vielen Puzzlesteinen besteht und jedes einzelne Puzzlestein ist ein belegter und experimentell belegter Fakt aus der Schulphysik. Also es ist kein esoterischer Hokuspokus oder basiert auf irgendwelchen abenteuerlichen Ideen, sondern es ist eine ganz klare und einfache Argumentation, einfach nur eine Überlegung.
Wann wird das Puzzle anders zusammengesetzt wird? Wo wird das erscheinen, das Buch?
Ja, erstmal im englischsprachigen Raum, aber auch hier, man kann es über mich beziehen. Es ist jetzt doch eher oder wird jetzt doch erstmal in englischer Sprache erscheinen. Das heißt, virtuelle Photonen im Elektromagnetismus beziehungsweise Virtual Photons in Electromagnetism heißt es. Und wenn es ins Deutsche besetzt wird, dann heißt es, wie gesagt, virtuelle Photonen im Elektromagnetismus. Ich habe den Titel auch bewusst so allgemein gehalten, weil ich möchte das Buch eigentlich erstmal grundsätzlich an jeden Techniker, jeder, der sich für das Thema Elektromagnetismus interessiert, richten, denn es geht genau darum. Also es geht erstmal darum, welche Rolle, ich kann mal ein paar Fragen aufstellen. Zum Beispiel eine ganz wichtige Frage ist, was hat Vakuumenergie überhaupt mit Elektrizität zu tun? In ganz normalen elektrischen Systemen. Dann, was passiert mit der eingespeisten elektrischen Energie? Wo geht die hin? Woher kommt die Energie am Output? Ja, die stammt ja aus dem Quantenvakuum und nicht vom Input, genau genommen. Und warum sind die observablen Energieanteile erhalten, egal was ich mache? Dann die nächste Frage ist, wie funktioniert denn ein sogenanntes asymmetrisches elektromagnetisches System, das eben mehr Energie aus dem Quantenvakuum rausholt, als ich zurückgebe?
Also Sie beschreiben in diesem Buch ja auch recht schön und ich finde so, ich habe das meiste eigentlich verstanden, dass also in Ihrer Theorie der Ursprung jeglicher, ja, in jedem Stromkreislauf muss es irgendwo quasi eine Asymmetrie in der Raumzeit geben. Genau. Und diese Asymmetrie bedingt dann quasi, dass die, eigentlich ist es ja nur eine Idee, eine Information, dass sich diese virtuellen Teilchen dann ausrichten. Das ist ja eigentlich ziemlich schräg. Ne? Warum richten sie die eigentlich wirklich aus? Irgendwas ist da, dass also dieses Feld, und das Feld ist ja quasi nur ein Potenzial, da passiert dann noch nichts, solange nicht wirklich Ladung drinnen ist oder so. Ne? Und ja, also von dieser Asymmetrie ausgehend, die aber nur der Anstoß ist. Also die ist quasi nur der erste Teil einer Kausalkette, so erklären Sie sich das. Und dann passiert also die tatsächliche Energieumsetzung oder da, wo man beobachtbare Energie dann rausbekommt, das passiert dann eigentlich im Verbraucher drinnen und zwar an Ort und Stelle. Das ist ein recht faszinierender Ansatz.
Ja, ich kann Ihnen nochmal ein ganz einfaches Beispiel geben, gerade für den Laien auf dem Gebiet, aber eigentlich auch...
was ist eine Asymmetrie in der Raumzeit? Kann man das irgendwie einfach erklären?
Ja, eine Asymmetrie in der Raumzeit ist ein energetischer Druckunterschied. Stellen Sie sich Folgendes vor. Die Energie, die überall vor unserer Nase jetzt, wir stellen uns einen leeren Raum vor, von mir aus einen luftleeren Raum wie im Weltall, dann entsteht jetzt vor uns, haben wir an jedem vorstellbaren Punkt eine unendliche virtuelle Energiedichte, die in jedem Moment in der Zeit neu erzeugt wird. So, jetzt kann man sich fragen, naja, also wenn wir jetzt überall um uns herum eine unendliche virtuelle Energiedichte haben, warum sehen wir denn davon nichts? Nun, der Grund ist ganz einfach. Stellen Sie sich vor, Sie tauchen als Taucher 10 Meter unter Wasser. 10 Meter unter Wasser ist schon ein enormer Druck, lastet auf uns, ja, sind 10 Tonnen pro Quadratmeter, das heißt auf dem Körper vielleicht 2, 3, 4 Tonnen. Aber dennoch, ich bin 10 Meter unter Wasser, mir tut nichts weh, ich merke noch nicht einmal was von dem Druck. Warum merke ich davon nichts? Weil der Druck ganz gleichförmig, also symmetrisch um unseren Körper herum verteilt ist. Das heißt, es gibt keinen Druckunterschied, der Druck ist ausgeglichen. Und im Raum ist es genauso, ich sehe diese Energie vor mir nicht, weil sie völlig symmetrisch, also ausgeglichen existiert. So, wenn ich jetzt unter Wasser diesen Wasserdruck sichtbar machen möchte, das heißt, ich möchte aus diesem unsichtbaren Wasserdruck möchte ich etwas Sichtbares machen, dann brauche ich ein Druckmessgerät, das mir das anzeigt. Und der Druckmesser funktioniert ja nur mit dem Druckunterschied. Da habe ich eine Membran und einen Bereich, wo normaler Luftdruck herrscht und der Wasserdruck drückt auf die Membran. Die Membran treibt einen Zeiger an und zeigt mir dann, wie tief sind wir oder wie hoch ist der Druck. Und so ist es auch mit der Energie im Raum. Die ist unendlich groß und wenn ich diese Energie erstmal sichtbar machen möchte, dann muss ich erstmal einen Druckunterschied erzeugen. Und ein Elektron ist ein natürlicher Vakuumenergie-Druckunterschiederzeuger. Das macht das Elektron einfach so, die ganze Zeit. Produziert eine negative Ladung aus einem Punkt heraus, einfach so. Und das ist ein Elektron ist ein perpetueller Erzeuger eines elektrischen Potentialflusses. Und wenn ich jetzt zwei Elektronen nebeneinander visualisiere, dann habe ich diese elektrostatische Kraft. Und der Punkt, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass diese statische Kraft, also eine statische Kraft, beinhaltet eine Dynamik, also einen virtuellen Energiefluss. Also im Hintergrund, im Quantenvakuum, gibt es einen sogenannten virtuellen Energiefluss, um diese statischen Kräfte in der Zeit, in der Gegenwart aufrechtzuerhalten. Und dieses Bild macht für mich Sinn. Das ist der Weg, für den ich mich entschieden habe. Und wenn man diese Brille aufsetzt, dann muss man, es entsteht dann die Möglichkeit, den ganzen Energieumwandlungsprozess in einem einfachen elektrischen Stromkreislauf ganz anders zu beschreiben. Und wenn man das tut, entstehen fundamentale Fragen, die beantwortet werden müssen. Und ich denke, ich habe alle die wichtigsten grundsätzlichen Fragen in dem Zusammenhang beantwortet. Und davon ausgehend kann man dann den nächsten Schritt machen zu den sogenannten asymmetrischen elektromagnetischen Systemen.
Jemand hat ein recht interessantes Kommentar in TechCrunch. Sie sprechen da von unendlichen Energiedichten. Das ist mir auch immer wieder aufgefallen im Buch. Sind die wirklich unendlich? Ja, Kommentar ist, Moment, unendliche Energiedichten kann schon mal nicht sein, allein wegen der dabei resultierenden Schwerkraftwirkung. Nämlich nicht weg.
Gibt schon ein völliges Missverständnis hier. Es gibt im leeren Raum überhaupt gar keine Energie. Im observablen Sinne. Das muss jetzt einfach mal klar sein. Die Energie, die im Quantenvakuum existiert, die existiert in rein virtueller Form, zu jedem Zeitpunkt. Deshalb kann im Sinne von Energie, im Sinne von Joule, überhaupt nicht die Rede sein. Das ist völlig richtig, was da in der E-Mail beschrieben wird. Wenn wir eine unendliche im Raum hätten, das ist ja immer das Missverständnis, dann müssten wir eben diese Gravitationswirkung haben. Haben wir nicht. Deshalb heißt ja die Vakuumenergie, ja der observable Anteil, der ist ja gar nicht da. Und so sehe ich das genauso. Wir haben das virtuelle Teilchen trägt keine observable Energie, sondern nur virtuelle Energie und die kreiert gar keine observablen Effekte. So
sieht es für mich da. Und ist ein offenbar sehr versierter Hörer oder Hörerin, weiß ich nicht. Nächste Frage gleich und die kann man, glaube ich, mit Ja beantworten. Hat der Autor jemals Schwerkraft mit in seine Überlegungen eingebunden oder nur elektromagnetische Phänomene studiert? Da gibt es ja weitere theoretische Überlegungen, wo sie auch, also Antriebssysteme und so weiter. Also ich nehme an, die Antwort ist ja?
Die Antwort ist ja, muss aber auch sagen, ich habe noch nicht viel Zeit darauf verwendet. Ich habe mich jetzt erstmal auf das Thema Elektromagnetismus konzentriert und auf die Frage konzentriert, wie wird überhaupt eine Kraft übertragen? Und das ist eine eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Und in den Quantentheorien ist es so, dass alle Kräfte, also die starke, schwache und die Gravitation auch, werden über virtuelle Teilchen übertragen. Das heißt, man kann das im gewissen Sinne schon übertragen. Natürlich nicht auf die starke Wechselwirkung und die Gravitation, aber in modifizierter Form. Aber das ist ein eigenes Thema.
Aber im Prinzip kann man sagen, sie nehmen Dinge her, die seit Jahrzehnten und fast schon Jahrhunderten als gegeben hingenommen wurden und hinterfragen das noch einmal und versuchen das neu zu denken, um also auf diesen Prozess, wie dann wirklich observable Energie entsteht und so weiter, um den besser zu verstehen, um dann eben eine alternative oder sagen wir mal verfeinerte Methode zur Energieerzeugung zu finden.
Ja, also zwei Sachen dazu. Dass Kräfte über virtuelle Teilchen übertragen werden, ist ein Bild, das hat sich als sehr praktisch erwiesen und gilt als vollkommen etabliert. Jetzt ist es so, wir haben historisch bedingt eine ungünstige Situation. Und es kommt noch dazu, dass wir auch in diesem mechanistischen Weltbild wachsen wir auf. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Flasche Wasser habe und schütte das Wasser dann ins Glas, dann sagt mir meine mechanistische Wahrnehmung, das Wasser, das vorher in der Flasche war, ist jetzt im Glas. So, wenn ich jetzt aber ganz genau hinschaue, wenn ich mir diese ständigen Energieumwandlungsprozesse im Quantenvakuum, wenn ich die mit einbeziehe, dann stimmt es nicht, weil nämlich das Wasser im Glas ist jetzt älter als das Wasser, das vorher in der Flasche war. So, und dieser Zeitfaktor, der ist in dieser mechanistischen Sichtweise erstmal nicht drin, intuitiv nicht drin. Und ich betrachte ein Atom selbst auch, und so ist es in der Physik inzwischen auch, ein Atom selbst ist eine Qualität von Raumzeit. Ein einfaches Beispiel dazu, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, um einfach, damit es einfacher fällt, diesen Standpunkt der Perspektive umzuklappen. Weil wir sehen dann nur das Materielle und wir sehen, okay, da wo das Materielle ist, da haben wir Energie, da wo leerer Raum ist, ist keine Energie. So einfach, also das entspricht zwar der Einsteinschen Energiegleichung, aber so einfach ist es nicht. Welches Beispiel wollte ich jetzt gerade? Jetzt habe ich gerade den
Faden verloren. Ist kein Problem. Die Quantenelektrodynamik ist also der Ausgangspunkt gewesen zu Ihren Überlegungen und darauf aufbauend haben Sie dann eben weitere Überlegungen gemacht, die dann irgendwann vielleicht auch in gewisser Weise retrospektiv zu dieser Kristallzelle geführt haben, und auf die möchte ich jetzt auch kommen. Das heißt, diese Kristallzelle haben Sie schon sehr früh begonnen zu entwickeln, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann lässt sich Ihre Funktion aus dieser Theorie, aus dieser Sichtweise, die Sie da entwickelt haben, bestätigen. Mhm. Ist das richtig?
Ja.
Das ist ein sehr interessantes Ding. Das heißt, Sie sagen, das ist also eine schadstofffreie Methode, um circa, wie groß ist denn die Leistung, die da rauskommt aus dem Ding?
Im Moment ungefähr liegt sie bei 10, also bis zu 10 Milliwatt pro Kilo bei 25 Grad Celsius.
Also 10 Milliwatt pro Kilo dieses Materials, das da drinnen ist.
Mit allem drum und dran, genau. Das ist ein Setup, also es ist ja bekannt, dass man mit Tunneldioden das Quantenrauschen gleichrichten kann. Also man kann so eine Tunneldiode abkühlen bis kurz vor Nullpunkt. Auf 273 Grad minus zum ungefähr. Und was dann übrig bleibt, ist hauptsächlich ein Quantenrauschen, und es produziert minimale Spannung und Leistung. Es ist im Pico, ein paar Picowatt pro Tunneldiode. Und das heißt, Quantenrauschen lässt sich grundsätzlich mit einer Diode gleichrichten, und es lässt sich damit ein elektrischer Gleichstrom erzeugen. Das steht nicht zur Frage. Ich habe mir überlegt, wie kann man jetzt diesen Effekt potenzieren? Und das, was Sie vorhin erwähnt haben mit den kohärenten Quantenfluktuationen, ganz einfach ausgedrückt, diese Quantenfluktuationen führen zu minimalen Vibrationen an Atomen. Und durch diese Quantenfluktuation wird ja der Energieerhaltungssatz auf minimale Weise verletzt. Allerdings so gering, dass man sagen kann, das kann man ignorieren.
Schwamm drüber.
Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie wäre es eigentlich, wenn wir jetzt ein System haben, bestehend aus vielen Atomen, und wir können die Quantenfluktuation so triggern oder anregen, dass sie zum gleichen Zeitpunkt das Gleiche tun. Dann würde ja sich dieser energetische Effekt multiplizieren, und vielleicht könnte man auf diese Weise eine signifikante Energie aus dem Quantenvakuum heraus ziehen. Das ist einfach mal eine Überlegung. Und was dabei rausgekommen ist, ist ein Zwei-Diodensystem, also zwei Dioden nebeneinander. Zwischen den beiden Dioden ist ein Silikat. Und die Dioden sind in die gleiche Richtung geschaltet, was einer Einbahnstraße für Elektronen entspricht. Und dieses Silikat enthält Nanostrukturen, und diese Nanostrukturen enthalten wiederum Cluster von Wassermolekülen. Und jetzt weiß man seit, ich glaube letztes Jahr kam das erst raus, 2012 von der Nanjing-Universität in China. Da hat man beobachtet, wenn man zum Beispiel eine kleine Kette, Molekülkette von Wassermolekülen in einem Kohlenstoff-Nanoröhrchen hat, dann fangen an, die Wassermoleküle auf kohärente Weise zu oszillieren. Und zwar nur für einen ganz kurzen Zeitraum. Und diese kohärente Oszillation, die läuft dann gleich wieder ins Chaos, aber danach wieder in die Kohärenz und wieder raus und wieder rein. So, und dieser Wechsel von Kohärenz und unkohärenten Schwingungen, der läuft mit so einer Frequenz von 40 Gigahertz ab. Und dieses Signal kann man messen. Und dieses Signal, diese Messung kann ja nur gemacht werden, wenn Elektronen dabei verschoben werden. Das ist also ein elektrischer Strom, der dort vorhanden ist. Und der speist sich aus thermischen Fluktuationen. Da steht auch ganz klar dabei, wir haben hier eine Erhöhung der Negentropie, weil wir aus der entropischen Wärmeenergie einen weniger entropischen elektrischen Strom erzeugen. Und genauso ist es auch anerkannt und gemacht. Also hier haben wir eine wunderschöne, klare Verletzung des zweiten Hauptsatzes. Und dass es solche Effekte nie vorkommen, ist einfach nicht richtig, weil da haben wir einen solchen Effekt. Und was bei mir dazu kommt, ist jetzt eben nicht nur eine Nanostruktur und Wassermoleküle, sondern auch noch ein elektrisches Feld, und diese Konstellation, also aus diesen drei Komponenten, scheint in die Richtung zu gehen. Also es scheint zumindest die Hypothese zu bestätigen, die ich verwende. Es ist so, dass wenn, ich habe ja verschiedene Nanogrößen, also Nanokäfige und Nanokanäle von verschiedener Größe, und die Wassermolekülcluster würden dann auch mit in unterschiedlichen Frequenzen ein Signal abgeben. Und dadurch, dass ich natürlich Myriaden von verschiedenen Nanokanälen und Käfigen habe, würde dann ein Breitband oder wäre ein Breitband-Rauschsignal zu erwarten, das aus dem Silikat bzw. das auf der Spannung dann liegt, die von der Kristallzelle abgegeben wird. Und es ist ganz klar, man kann die Kristallzelle in einen faradayschen Käfig mit allen Schikanen einpacken. Ich war schon mal im Bergwerk drin, nur um sicher zu gehen, um da alles zu eliminieren. Auf der Spannung ist ein Breitband-Rauschsignal. Und ein Ingenieur für Energietechnik, der Eckhard Kanz, der auch aktives Mitglied ist im Europäischen Astronomieclub, hat wunderbare Messtechnik dort vorhanden oder Zugang zum wunderbaren Messtechnik gehabt. Und da haben wir dieses Breitbandrauschen näher unter die Lupe genommen und mit verschiedenen Filtern verschiedene Aspekte sichtbar machen können. Nämlich zum Beispiel, dass es Resonanzeffekte gibt. Also wenn man die Kristallzelle unter Last setzt und dann die Temperatur etwas erhöht oder verringert, dann erhöht sich ja auch die Leistung und verringert sich die Leistung. Also die Leistung folgt der Temperatur. Also bei höherer Temperatur habe ich eine höhere Leistung und umgekehrt. Und bei ganz bestimmten Temperaturen und Leistungen treten plötzlich Resonanzeffekte auf. Das heißt, da ist die Leistung stärker oder auch schwächer, also wie man es jetzt normalerweise erwarten würde, wenn man den normalen Kurvenverlauf sieht. Das ist ein interessanter Aspekt zum Beispiel. Ein anderer interessanter Aspekt ist, dadurch, dass wir eben diese hochsensible Temperaturabhängigkeit haben, dachten wir, naja, hier wird ja kein Quantenrauschen, sondern die gleichförmige Umgebungswärme in Strom umgewandelt. Und bei der schwachen Leistung, bei der gemessenen Zelle, da hatten wir 1 Milliwatt bei 900 Gramm Gewicht. Und wenn man das ausrechnet, kommen wir auf eine, ich habe das auch vom Fraunhofer-Institut bestätigen lassen, das sind etwa, wenn die Energie sich aus der Umgebung, gleichförmigen Umgebungswärme speisen würde, dann wäre eine Abkühlung von etwa 12 Millikelvin pro Stunde zu erwarten. Und die sehen wir nicht. Es ist auch keine Erwärmung zu sehen. Und was es zu bedeuten hat, dazu möchte ich nichts sagen. Auf jeden Fall können wir jetzt das erstmal nicht bestätigen, dass sich die Energie aus der gleichförmigen Umgebungswärme speist. Also es könnte sein, das ist eine Idee, die sich aus dieser Messtechnik ergeben hat, dass Temperatur als Triggersignal dient sozusagen, weil bei höherer Temperatur haben wir eine höhere Leistung. Aber dadurch, dass die Zelle nicht gleichzeitig kälter wird unter Last, scheint Energie aus einer weiteren Quelle zu kommen. Und das gibt da ein weiteres Experiment, das diesen Effekt bestätigt oder zu bestätigen scheint. Sagen wir es mal so, es gibt einen Erfinder, das ist ein Herr Helmut Schneider. Ich habe jetzt die Adresse nicht da, aber das ist im Buch mit drin. Der, das ist so im Stuttgarter Karlsruher Raum lebt der. Und der hat ein Heizungssystem entwickelt. Es wurde von der GTÜ. Die GTÜ ist so eine Art TÜV für Heizungsbauer. Die haben ein COP von 5,17 gemessen, also fünfmal mehr thermische Energie raus als rein. Das System ist auch schon auf dem Markt, ganz regulär vom TÜV abgenommen und so weiter und von der GTÜ abgenommen. Und was der macht, ist Folgendes: Der hat einen Reaktor in seinem Heizungssystem eingebaut, wo er negativ ionisiertes Wasser durch einen Reaktor schicken. Der Reaktor besteht aus einem Eisenstab und einem Eisenrohr. Und der Eisenstab ist in der Mitte des Eisenrohrs platziert und das Wasser strömt jetzt zwischen diesem Stab und dem Eisenrohr durch. Und zwischen dem Stab und dem Rohr setzt eine Wechselspannung ran. Und der Stahl, aus dem die Stange und das Rohr gemacht wurde, der Stahl wird eingeschmolzen und wird mit 2% Kohlenstoff-Nanoröhrchen dotiert. Und dann hat man mit diesem Stahl diese auffallenden Effekte. Naja, und dadurch, dass er eben elektrische Energie reinsteckt und thermische Energie rausholt, das kann eigentlich, also im Moment fällt zumindest mir nur das Quantenvakuum als externe oder zusätzliche Energiequelle ein, die hier mit reinspielt. Denn
okay, aber
das verändert sich ja nicht.
Ja, also zurück zur Kristallzelle. Das Ding leuchtet und Sie haben keine der Leistung des Leuchtens oder also der abgegebenen Leistung entsprechende Abkühlung festgestellt. Das heißt,
ja,
dass mit großer Wahrscheinlichkeit diese Energie nicht aus der thermischen Energie der Umgebung kommt, oder eigentlich kann sie das nicht, wenn da keine Abkühlung da ist, weil
genau, es bleibt eigentlich nur das übrig. Wir haben es auch elektrochemisch natürlich entsprechend untersucht. Das hat der Herr Dr. Dieter Schaschewski gemacht, der im Forschungszentrum in Karlsruhe lange tätig war. Und Herr Professor Karl-Ernst Lotz, der leider schon verstorben ist, ein Chemiker aus dem Bereich der Silikatforschung, der sich mit auch den spezifischen Silikaten gut auskennt. Wir haben das Thema lange diskutiert und das Einzige, was dabei rauskam, ist, die, also wenn, wir haben ja eine Aluminiumseite und eine Kupferseite, eine Kupferelektrode. Die Kupferelektrode korrodiert überhaupt nicht. Wir haben aber eine Korrosion an der Aluminiumseite. Jetzt haben wir auch noch Reste von freiem Wasser und Natrium, und das ist bekannt, das reagiert hervorragend mit Aluminium, und Aluminium passiviert auch nicht bei einem pH-Wert von über 9. Das heißt, diese Aluminiumkorrosion mussten wir erstmal genau untersuchen. Und mit einem Gramm Aluminium kann man 2,98 Amperestunden an Strom erzeugen. Das ist eine fixe physikalische Größe, unabhängig von der Spannung und der Energie, die man zieht. Und ich habe jetzt einfach einen Widerstand drangehängt und die Zelle über ein Jahr lang stehen gelassen und auch eineinhalb Jahre stehen gelassen und danach einfach geschaut, wie viel Strom wurde jetzt abgegeben. Und dann das Silikat rausgeholt und dann den Aluminiumbecher wieder gewogen. Und ich hatte Werte, die deutlich und also die Korrosion war weniger, als es zu erwarten gewesen ist. Also 10 zu 1. Also es wurde bis zu 10 mal mehr Strom abgegeben, als sich über die Korrosion von Aluminium erklären lässt. Das heißt, Elektrochemie spielt eine Rolle. Man könnte das Ganze auch vielleicht auch einen Over-Unity-elektrochemischen Effekt nennen, zum Beispiel.
Okay, das heißt also, Sie haben bis jetzt noch keinen anderen Kandidaten gefunden, der für diese abgegebene Leistung in Frage käme, als das Quantenfeld. Stimmt das so?
Ja, genau.
Wobei jetzt natürlich, wenn sich die Zelle überhaupt nicht abkühlt, sie braucht aber eine gewisse Temperatur, um überhaupt Leistung abzugeben. Also bei minus 100 Grad kommt dann nichts mehr aus, oder?
Nee. Das ist, unter 0 Grad stürzt die ganz dramatisch ab. Das ist.
Bei 100, ja. Minus 100 Grad auf jeden Fall, dann ist es komplett. Nicht mehr da. Nee. Also schon bei 0 Grad ist also ganz.
Ist fast nichts mehr da. Ich weiß es nicht, das Wasser wird jetzt nicht bei 0 Grad gefrieren, weil es nicht. Es ist ja negativ ionisiert, also ich weiß nicht, bei wie viel Grad es gefriert. Wir haben die mal abgekühlt auf 200 Grad minus mit flüssigem Stickstoff. Also wenn man das mit chemischen Batterien macht, dann und die dann wieder auf Zimmertemperatur erwärmt, dann funktionieren die nicht mehr. Bei der Kristallzelle spielt es keine Rolle, also die funktionierte danach genauso gut wie vorher. Gut, aber das hat jetzt natürlich nichts zu tun. Ja.
Aber jedenfalls, man braucht für dieses Ding zumindest also Temperaturen über 0 Grad, das heißt, die Grenze ist ziemlich scharf bei 0 Grad?
Das habe ich eigentlich gar nicht genau untersucht, wo die Grenze ist.
Das wäre interessant, also weil sonst kann man es natürlich in nördlichen Gefilden nicht so gut einsetzen, ne? Der Keller hat oft einmal gleich unter 0 Grad. Ne?
Ja, das kann man nicht. Das würde sich im Moment auch nur in warmen Ländern.
Südafrika zum Beispiel.
genau.
Okay. Jetzt aber dennoch, kann man diese Kristallzellen, wie gut skalieren die denn?
Ja gut, man kann natürlich viele nehmen und es so skalieren, aber das macht vom wirtschaftlichen Aspekt her keinen Sinn, weil die Herstellung mit Hand und der Materialien ist viel zu teuer in Bezug dessen, was sie liefern. Also die Kristallzelle betrachte ich
10 Milliwatt bei einem Kilogramm Kristallzellen.
Das ist einfach viel zu wenig. Mhm. Aber darum geht es auch im Moment gar nicht, sondern es geht darum, einfach nur mal den Effekt und das physikalische oder überhaupt mal ein physikalisches Prinzip zu begreifen, wie man an diese Energie im Quantenvakuum herankommen könnte. Und da fand ich die Kristallzelle einfach ein wichtiges experimentelles Hilfsmittel. Und daraus ist ja eine Arbeitshypothese entstanden, die ich umsetzen möchte und die ich noch gar nicht umsetzen konnte, weil die Gelder dafür bisher gefehlt haben. Und es ist inzwischen ein Modell da, auch dank bestimmter Experimente, die aus der Schulphysik kommen. Vor allem eins möchte ich jetzt nicht ansprechen, weil es in ein mögliches zukünftiges Patent reingeht. Aber es gibt im Zusammenhang mit bestimmten Materialien Spin-Flip-Oszillationen, die man nach meiner Auffassung nach in einem Kristallzellen-Setup nutzen könnte und dahin geht der nächste Schritt.
Okay, das heißt, Sie haben eine modifizierte Bauart im Kopf.
Genau, in Nanoschichtbauweise. Also das, da geht es gar nicht mehr um das Volumen, sondern es geht darum, um die richtigen Materialien in hauchdünnen Schichten zusammenzubringen. Und ein externes Triggersignal wird dann eine sogenannte nicht selbstsymmetrierende Oszillation zwischen diesen Schichten erzeugen und von davon ausgehend erhoffe ich mir eine wesentlich höhere Leistungsdichte pro Gewicht.
Ja, wie hoch schätzen Sie oder hoffen Sie, dass die Leistungsdichte
ist? Also da gibt es eigentlich gar kein oberes Limit im Prinzip. Also die Energiedichte ist ja da. Auf jeden Fall eine Energiedichte, die höher liegt als beim stärksten Lithium-Ionen-Akku, was deren Leistung abgeben kann. Und wenn ich mir jetzt so ein Lithium-Ionen- oder Polymer-Akku in einem ferngesteuerten Modellhubschrauber anschaue, dann ist der nach 10 Minuten leer. Dann hat er natürlich eine gewisse Leistungsdichte pro Kilo. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie hoch die ist, aber die liegt bestimmt bei, vielleicht bei 6, 7 Kilowatt pro Kilo. Ich weiß es nicht. Aber die kann man auf jeden Fall erreichen. Es geht ja nur darum, wie gut diese nicht selbstsymmetrierende Oszillation ist. Das heißt, es geht um die Qualität der Materialien und um die richtige Abstimmung des Systems. Rein theoretisch gibt es nach oben kein Limit. Also es gibt nur ein materialbedingtes Limit. Aber da ist alles drin. Und wenn man mal diese Technik richtig beherrscht, dann wird man pro Volumen und Gewicht mehr rausholen können als bei allen heute bekannten Energiewandlern.
Ja, klingt ja gut. Natürlich wäre es schön, wenn das quasi so die Größe einer Waschmaschine hätte und das Haus betreiben kann. Der alte Traum, ne? Und der wird auch immer wieder natürlich auch wiederholt von verschiedenen Forschern. Unlängst zum Beispiel, und es gibt eben unglaublich viele Ansätze und unglaublich viele Geräte und so weiter am Markt. Nur ein Beispiel, eben weil es jetzt auch gerade in den Crop FM News war, der Quantum Energy Generator, QEG genannt, soll auf einem Tesla-Design basieren. Es ist Open Source, was ich sehr interessant finde. Ist Ihre Arbeit auch irgendwie Open Source? Also ist das nachvollziehbar, wie Sie dann diese Zellen bauen? Oder?
Im Buch ist das alles drin. Das ist im Prinzip ein fast Open Source Projekt. Ich meine, wer die Theorie oder sich der Theorie annimmt, dem wird sofort klar sein, was eigentlich die Überlegungen hinter der Kristallzelle sind. Also insofern kann man schon sagen, es ist Open Source. Natürlich jetzt die Materialklassen, und da wird es auch noch viele geben. Ich habe ja nur ganz wenige ausprobiert. Die Silikatchemie ist ja extrem komplex. Also da gibt es noch jede Menge zu erforschen und zu entdecken.
Ja, also eines dieser weiteren Projekte, der QEG, eine Open-Source-Initiative von Fix the World. Der Erfinder nennt sich James Robitaille. Noch nie von ihm gehört, soll für Honda gearbeitet haben früher. Honda, da gibt es ja auch immer wieder so Patente von irgendwelchen Dingen. Aber haben Sie davon gehört, von dem QEG? Ja, also der soll ja schon fertig sein. Das soll ja schon laufen.
Keine Ahnung. Ich habe mich auch damit beschäftigt, gerade die letzten zwei Wochen. Also dieses von WIT, ich weiß nicht, wie der heißt, aber das wurde schon 2009, wurde dieser selbstlaufende QEG da auf Video veröffentlicht. Und seitdem ist mir das auch bekannt. Ich habe mich hier jetzt gar nicht mehr weiter damit beschäftigt, weil ich nichts mehr davon gehört hatte. Und jetzt geht da dieser Hype los. Ich habe auf diesem von Sterling Allen auf PestWiki eine sehr gute Diskussion gelesen zwischen zwei Elektroingenieuren, die sich über dieses QEG unterhalten und da auch in die Pläne eingehen. Also da ist doch einiges nicht so ganz koscher, sage ich mal. Also es ist so, auf dem Video wird ein selbstlaufender Generator dargestellt. Und jetzt sagt aber diese Frau, diese von Hope Girl, die sagt auf ihrer Webseite, die Frage, ob sie ein laufendes System hätte. Und dann sagt sie, sie bittet um Verständnis, aber diese Frage könne sie nicht beantworten aus bestimmten Gründen. Ja, also das ist auch gelesen. Das fand ich etwas merkwürdig. Dann auf dieser Webseite von WITS, wo eben dieses Video des selbstlaufenden Systems ist, da kann man sich diese Pläne kaufen für $300 ungefähr. in einem Gespräch und ja, und dann kann man, wenn man weiter runter geht, kann man noch Pläne kaufen für $10,000 von einem System.
Ist aber nicht wirklich Open Source, oder? Wenn ich dann $10,000 für die detaillierten Pläne bezahlen muss.
Ja, das ist ein System, das läuft dann mit Luft und andere freie Energiesysteme. Also dieser Typ von WITS, der hat offenbar, also es muss dann wirklich ein Supergenie sein, der hat nicht nur einen 40 Kilowatt selbstlaufenden Energiegenerator, sondern der hat noch gleich mehrere andere Generatoren in der gleichen Liga und da verkauft er die Pläne zum Teil für $10,000 und auch weniger. Und da frage ich mich, naja, also ich meine, dieser 40 Kilowatt selbstlaufende Stromgenerator, das ist doch das Nonplusultra. Warum zahle ich dann dafür $300 und irgendwie habe ich noch keinen selbstlaufenden Nachbau gesehen? Und jetzt gab es da dieses Video von der Gruppe aus Thailand, glaube ich, oder Taiwan, das auch auf der Webseite von der Hope Girl, wie sie sich nennt, ist. Und da wird ein Resonanzeffekt gezeigt. Und was mich da dann auch wieder irritiert hat, dann heißt es, naja, 400 Volt und 2000 Volt bei 400 Hertz. Ich meine, jeder Elektroniker weiß, sowas zu messen ist sehr schwierig. Und auch wenn ich jetzt Glühbirnen nehme, die funktionieren dann möglicherweise mit einem wesentlich höheren Wirkungsgrad als sonst. Also man muss wirklich aufpassen, was man da behauptet. Es ist sehr schwierig, solche abgegebenen Leistungen zu messen, beziehungsweise nicht schwierig, aber man muss es halt richtig machen. Und was dann reingeht, ist auch wieder eine andere Frage, aber die in Thailand oder Taiwan, die haben, also zumindest vor ein paar Tagen auf dem Video, hatten die noch kein selbstlaufendes System. Und okay. Ja, nochmal zurück zur Webseite von PestWiki von Sterling Allen, da hatte auch einer gesagt, er hätte sich die Pläne gekauft und die haben nicht funktioniert, deshalb hat er es auch nicht mehr weiterverfolgt. Und da waren ein paar kritische Anmerkungen, die ich ganz gut fand. Und naja, also wir werden sehen, wie sie es weiterentwickelt. Ich habe so das Gefühl, da, ja, so intuitiv finde ich das schon sehr interessant, auch wie das Gerät funktioniert und oszilliert, macht eigentlich Sinn. Aber ich habe jetzt schon so viel gesehen in den letzten Jahren, also die größten Behauptungen von den seriösesten Leuten mit Doktortitel und was weiß ich nicht was alles. Also ich bin doch wirklich sehr, sehr enttäuscht worden oft. Also ich warte immer lieber erstmal ab und sage, okay, behaupten kann jeder irgendwas. Ich will erstmal den Nachbau haben und auch eine unabhängige Bestätigung. Und jetzt ist ja auf dieser WITS-Webseite gibt es ja 500 Testimonials. So, jetzt ich habe mir die ersten 10 angeschaut. Von den ersten 10, ich habe es dann auch gelassen, weil ich keine Lust mehr hatte, aber wenn man mal die Testimonials, sich die Videos komplett anhört, dann sagen die, ja, also keiner von denen bestätigt, dass die ein selbstlaufendes System gesehen hätten. Ja, und da ist einer, der sagt, ja, er hat sich das System angeschaut und hat einen Wirkungsgrad von 120 bis 150 Grad Prozent gemessen und das ist auf jeden Fall nicht genug, um ein selbstlaufendes System zu haben, also irgendwie ein Effekt. Dann ist aber bei solchen Wirkungsgraden ist die Frage, was ist denn da jetzt eigentlich gemessen worden? Stimmt es denn überhaupt? Und die anderen Herren, die dort interviewt werden, die haben gar nicht dieses System untersucht, sondern andere Systeme, die er auch auf seiner Webseite anbietet. Also man muss mit diesen Testimonials dann schon auch sehr vorsichtig sein und sowas lässt sich natürlich immer leicht behaupten. Ich bin jetzt einfach mal gespannt auf den ersten Nachbau, der selbst laufend ist und wenn dann wirklich einer sagt, okay, hier könnt ihr euch anschauen, hier ist ein selbstlaufendes System, dann fahre ich dann natürlich mit größtem Vergnügen hin und lasse mich davon überzeugen.
Ja, aber Ihre Kristallzelle zum Beispiel, wenn man die jetzt in der entsprechenden Größe baut, dann kann man doch vielleicht auch ein bisschen was Größeres damit antreiben. Naja gut, weiß nicht, was man jetzt, wenn man sie hundertfache Größe baut, aber das wäre doch eigentlich schon so ein selbstlaufendes System. Gut, Einschränkung Raumtemperatur. Ja. Gut, jetzt, es gibt zu Ihrer Kristallzelle auch unabhängige Untersuchungen, das ist jetzt fast ein bisschen schwierig, aber Menschen, die sich das auch angeschaut haben, und da findet man auch den Link auf Ihrer Webseite. Jetzt, jemand schreibt da im Chat, und das finde ich, das ist eine sehr klischeehafte Aussage, aber sie ist leider sehr oft anzutreffen, es gibt keine freie Energie, Punkt. Also die meisten glauben das einfach nicht. Ich persönlich, keine Ahnung, ich habe noch nie so ein Ding wirklich vor mir gesehen. Ich war versucht, mir fast eine dieser Kristallzellen von innen zu bestellen, aber die sind dann doch ein bisschen teuer. Ich verstehe auch, dass das sind Einzelanfertigungen und so. Und nur damit man sowas einmal irgendwo stehen hat, weil ich höre natürlich schon sehr lang von derartigen Dingen, aber den wirklichen Prototypen, der jetzt auch wirklich nennbare Energie abgibt, also was nennbar, wesentliche Energie abgibt, also im Bereich von ein paar Kilowatt, ja, den, ja. Wo ist der?
Ja, 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 genau.
Und ich meine, interessant jetzt zu der Aussage, es gibt keine freie Energie, Punkt. Ich glaube, Stephen Hawking, da haben Sie ein recht gutes Zitat in Ihrem Buch, der sagt also, ich so sinngemäß, also, there is no free lunch in the universe, there is no free lunch, as people say, but the universe seems to be the ultimate free lunch. Also, genau. Frei übersetzt, also, Energie aus dem Nichts soll es nicht geben, aber das gesamte Universum entspringt eigentlich quasi aus dem Nichts durch, ja. durch den Urknall. Also irgendwo, keine Ahnung,
das
beide...
Ist Frage, ja. es hängt von der Sichtweise ab, welche Modelle wir verwenden. Wenn ich das Nichts, den leeren Raum als Nichts betrachte, dann kann es auch keine freie Energie geben, das ist ganz klar, da brauchen wir auch gar nicht weiter zu argumentieren. Nur das ist eine persönliche Entscheidung einfach, wie ich da herangehe. Also ich betrachte eben den leeren Raum nicht als Nichts, sondern als ein Potenzial. Und diese Idee ist mir halt sympathisch, dass halt, wie gesagt, Materie eine Qualität von Raumzeit ist und jede Energie erst in erster Instanz aus dem Raum kommt und nicht von einem anderen observablen Teilchen auf direkte Weise übertragen wird. Es gibt halt diese mechanistische Herangehensweise und diese andere, die ich vorstelle in meinem Buch, das ist einfach nur ein anderer Weg, eine andere Möglichkeit, das zu sehen. Also ich bin überhaupt nicht versteift, mich da jetzt groß auf eine Grundlagen- oder Grundsatzdiskussion einzulassen. Das muss jeder selber entscheiden, mit welchem Modell er sich wohler fühlt. Aber man sollte vielleicht auch eins in Betracht ziehen. Zu der Person, die gesagt hat, es gibt keine freie Energie. Vielleicht, wenn diese Person ein Interesse hat, sich im Internet die Webseite von der Firma Terawatt in Kalifornien anzuschauen. Die haben einen Magnetmotor entwickelt, der ungefähr 4-5 Mal mehr Energie abgibt als aufnimmt. Die Technik ist von Underwright Laboratorien untersucht worden und übrigens vom TÜV Rheinland auch untersucht worden. Man kann vom TÜV Rheinland von deren Webseite sich die Gutachten runterladen. Das ist ganz klar, was da los ist. Da der Direktor der Colorado State Universität backt, ist mit im Team. Dann die Finanzchefin, eine ehemalige von Los Alamos Laboratories finanziert ist. Dann ein ehemaliger Chef vom FBI und vom CIA sind mit dem Team. Und noch jede Menge andere Leute aus dem Kaliber. Und die Technik ist patentiert, im Patent ist genau beschrieben, warum es funktioniert und wieso es auch mehr Energie abgibt als aufnimmt und so weiter. Und das steht jetzt auch so da. Also ich kann natürlich auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob das jetzt Betrug ist, aber das, was Terawatt, so wie die sich darstellen und wie die es beschreiben, das ist der seriöseste, der mir bekannt ist. Und ich kann jetzt da kein Fake bisher finden. Aber gut, ich, wie gesagt, garantieren kann ich es natürlich auch nicht.
Ja, alle Dinge bis jetzt haben sich entweder als Fake oder sie haben dann funktioniert bei der Vorführung. Nicht? Also da gab es vor einiger Zeit diese irische Firma, jetzt ist mir der Name schon entfallen wieder.
Ja, ja.
Steron. Ja, dann Keshe Foundation, ich habe keine Ahnung, was da los ist überhaupt, ehrlich gesagt. Jetzt Terawatt, das hat auch der Herr Turtur darauf verwiesen, auf dieses Teil. Was ich nicht wusste, ist, dass also da quasi die Mitbetreiber von CIA, FBI und Los Alamos Laboratories kommen.
Ja, ist auf deren Webseite drauf.
Das ist für die, drauf, für, die, ja. für die wirklich interessant. Sie selbst haben, nehme ich an, auch noch nie, also Magnetmotoren zum Beispiel, haben Sie schon mal einen funktionierenden Magnetmotor gesehen?
Nein.
Auch nicht.
Ja. Also nur, was halt auf dem Internet, auf YouTube und so weiter zu sehen ist, leider noch nicht, ne?
Mhm. Bisher noch nicht. Aber Sie sind davon überzeugt, dass das irgendwann einmal funktioniert, weil eben Ihre Sicht des sogenannten leeren Raums oder des Nichts, deshalb auch also die Anführungszeichen natürlich in der Überschrift, eine andere ist. Und aus dieser Überlegung heraus sind Sie 100% überzeugt, dass irgendwann einmal es auch möglich sein wird, diese Energie nutzbar zu machen. Das ist eigentlich das, was Sie wirklich wissen, weil das andere ist, bis hin zu Ihrer Kristallzelle, auch da wissen Sie nicht hundertprozentig, dass das jetzt wirklich aus diesem Raum kommt, die Energie, aber Sie haben halt noch keinen anderen Kandidaten gefunden.
Das ist richtig. Also ich möchte eins sagen. Es ist völlig legitim, neue Hypothesen zu entwickeln.
Und es ist absolut,
es ist ebenfalls völlig legitim, Experimente zu entwickeln, die die Hypothesen beweisen sollen. Mhm. Und ich finde es ebenfalls völlig legitim, die messtechnischen Daten vom Experiment im Sinne der Hypothese zu interpretieren. Jeder Wissenschaftler würde genauso vorgehen. Wir entwickeln Theorien, suchen nach Beweisen und wenn ein Wert passt, dann kann man ihn auch dafür verwenden. Das ist völlig in Ordnung. So, wenn man jetzt die Kristallzelle aus den Augen meiner verwendeten Hypothese betrachtet, dann passen nicht nur ein es ist nicht nur ein Wert, sondern es sind sechs verschiedene gleich, die passen zur Hypothese wie die Faust aufs Auge. Und deshalb habe ich für mich entschieden, dass die Kristallzelle zumindest so interessant ist, dass sie es wert ist, weiter erforscht zu werden. Und ja, die weitere Forschung wird dann zeigen, ob ich richtig oder falsch lag oder meistens ist es dann doch eine Mischung aus Grau. Aber die grundsätzliche Frage, dass Energie aus dem Raum kommt und in unerschöpflicher Menge vorhanden ist, da habe ich keinen Zweifel. Das ist halt einfach ein darauf gehe ich auch im Buch ein. Es geht einfach hier darum, den Standpunkt der Perspektive zu verschieben. Man kann sich das folgendermaßen vorstellen. Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Meer und da ist überall Wasser. Ja, und das Wasser ist durchsichtig. Das Wasser ist überall im Universum und es ist durchsichtig. Also kann ich es nicht sehen. So, jetzt ist irgendwo im Wasser ist ein Eisberg. So, den Eisberg kann ich sehen. Der Eisberg ist die Materie. So, der Eisberg besteht aus H2O und das Wasser besteht auch aus H2O. So, das Wasser kann ich nicht sehen, aber den Eisberg schon. Und genauso ist es mit der Materie im Raum. Wenn ich jetzt einen Kugelschreiber oder meine Hand vor mir im Raum betrachte, dann ist das der Eisberg. Es ist einfach nur, ich habe überall eine spezielle Energieform im Raum, nur ist die unsichtbar, sie ist durchsichtig. Und da, wo Materie existiert, wird genau diese gleiche Energieform sichtbar. Und das ist einfach ein Bild, das ich sympathisch finde, weil sich darauf der Ursprung der Kräfte, wie sie sich entwickeln, lässt sich halt einfach sehr gut erklären. Und und dieses Modell passt gut zusammen und ich denke, das ist im Buch auch gut gelungen, zu begründen, warum das alles Sinn macht. Und und deshalb gehe ich den Weg, aber ich kann es natürlich jedem sehr gut verstehen, wenn er sagt, es gibt keine freie Energie, das ist da im Raum ist nichts, das ist halt eine Frage der Sichtweise einfach.
Naja, nein, natürlich, das ist nicht klar. Aber ich stimme eigentlich mit Ihnen überein, dass die Hinweise darauf, der Raum selbst, dieses Vakuum oder das Nichts in dem Sinne gibt, das ist ja schon klassische Physik, ne? Also das ist ja keine weit hergeholte Theorie. Dass man diese Energie nutzbar machen kann, ist jetzt natürlich ein Schritt weiter. Aber ich glaube, es gibt einige Ansätze, und ich würde da jetzt Ihren durchaus darunter zählen, die auf jeden Fall es anzeigen würden, da dem näher nachzugehen. Es passiert aber nicht. Da kann man sich jetzt verschiedenste Theorien natürlich darüber ausdenken, warum das so ist. Das ist aber dennoch eine spannende Frage. Ja. Die offensichtlichste wäre jetzt natürlich, seit 1971 der Dollar an das Öl gekoppelt ist und wenn das Öl keiner mehr braucht, dann gibt es einmal einen Riesenclasher. Aber wenn man das jetzt ein bisschen weiterdenkt, dann gut, das ist sicher nicht angenehm, das muss man halt behutsam machen, ne? aber im Endeffekt, also wenn das jetzt wirklich funktioniert, ich frage mich dann oft, würde es dann, und es kommt aber nicht, ja? Es kommt einfach nicht auf den Markt. Ja? Jetzt gibt es mehrere Überlegungen. Kann das sein, dass das einfach noch zu früh ist? Oder kann es sein, was denken Sie dazu, zu diesem ganzen Fragenkomplex?
Ich denke, wenn mal wirklich was da ist, dann kommt es auch raus, so vom Gefühl her. Und ich glaube auch nicht, dass da die Unterdrückung dieser Techniken das größte Problem ist.
Also es ist wirklich, Sie glauben, es ist ein technisches Problem?
Ich glaube, es ist eher ein technisches Problem.
Okay.
Es ist sicherlich, in manchen Ländern ist es so, wenn ich natürlich den texanischen Öl-Multi anspreche, ob ich jetzt meine freie Energiemaschine finanziert, dann spreche ich natürlich nicht den richtigen an, man kann es auch anders machen. Ich glaube, dass manche Geschichten von manchen Erfindern, die sagen, ja, ich habe eine freie Energiemaschine, aber ich kann sie nicht rausbringen, weil ich wurde hier bedroht und so weiter. Ich glaube, das ist oftmals einfach nur wichtig zu rein, dass das gar nicht stimmt. Das muss ich einfach mal so geradeaus sagen. Das Hauptproblem liegt in dem theoretischen Ansatz. Also ich kann Also ich kenne mich gut genug aus, um sagen zu können, der theoretische Ansatz, der Aspekt, der dahinter steht, man muss ja erstmal verstehen, wie gesagt, wie funktioniert denn ein ganz normaler elektrischer Stromkreislauf aus Sicht dieser virtuellen Teilchen. Das ist keine leichte Nuss zu knacken. Ich habe mehrere Jahre gebraucht, um da dieses Modell zu verstehen. Und ja, die Kulmination des Ganzen ist jetzt auch das Buch. Das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen. Und es hat mich auch Jahre gekostet, eine Sprache zu entwickeln und die richtigen Begriffe zu entwickeln, damit es auch einfach darstellbar ist, damit man verstehen kann, wie
in einer geschlossenen Theorie vor allem. Es fragt jetzt auch jemand, hat der Autor eine Ausbildung in theoretischer Physik oder wie kommt er zu seinen experimentell überprüfbaren Aussagen? Haben Sie nicht. Also Sie sind eigentlich Autodidakt, kann man sagen.
Ja, jein. Ich bin, gut, jeder ist ja Autodidakt.
Ja, natürlich. Keine formelle Ausbildung.
Ich habe nie auf einer Universität studiert, das ist richtig. Ich habe jedoch großes Glück gehabt. Ich habe 1999, im Frühjahr 1999, einen Kernphysiker kennengelernt, das ist Dr. Thomas Bearden in Huntsville in Alabama und wir nach dem Mittagessen, also wir verstanden uns einfach sehr gut und er wurde danach wie ein Mentor, kann man sagen. Also wir haben hunderte von E-Mails ausgetauscht in den darauffolgenden Jahren und er hat oft ich habe eine Frage gestellt, 2-3 Zeilen und er hat bis zu 8 Seiten geantwortet, also nicht copy and paste, sondern wirklich geantwortet und ich war immer wieder zutiefst erstaunt, warum sich dieser Mann so eine Mühe macht, mir das beizubringen und es war eine enorme Hilfe. Also man kann sich viel selbst beibringen, aber ohne Lehrer, du erreichst da Grenzen und da hast du keine Chance mehr. Da braucht man einfach jemand, der einen da durchführt. Und ich habe hier auch in meinem Freundeskreis mehrere promovierte Physiker, die ich dann immer wieder gebeten habe, ob sie mir einfach mal, weil ich mathematisch gar nicht arbeite, dass man mir einfach mal erklärt, was bedeutet eigentlich diese Formel oder was wird dort gemacht, damit ich einfach grundsätzlich verstehen kann, was ist der leitende Gedanke in der Maxwell'schen Theorie zum Beispiel, um es einfach zu reduzieren auf das Einfachste. Und das ist immer das Schwierige, dass man sagt, okay, was sagt denn jetzt was macht man eigentlich mit den Maxwell'schen Gleichungen? Was passiert denn da jetzt genau im Zusammenhang auf das Thema Energie? Und diese Fragen haben mich interessiert und manche meiner, ich nenne sie jetzt einfach mal Physikerkollegen, nennen mich einen Fundamentalisten. Also es macht mir Spaß, sich mit diesen ganz grundsätzlichen Fragen auseinanderzusetzen und deshalb habe ich auch ein ganz grundsätzliches und schematisches Modell entwickelt, ohne Mathematik natürlich, das einfach nur erklärt, welche Rolle spielt eigentlich diese ominöse Energie im Raum in ganz gewöhnlichen elektrischen Systemen. Das bezieht sich natürlich auch auf alle mechanische und chemische Systeme, logischerweise, weil das ja alles Elektromagnetismus ist, in erster Linie, sagen wir mal. Und das ist für mich ein persönliches Anliegen gewesen. Ich wollte für mich herausfinden, für mich ein Modell entwickeln, wie funktioniert ein elektrischer Stromkreislauf aus Sicht dieser virtuellen Teilchen, unter der Annahme, dass die virtuellen Teilchen aus dem leeren Raum an sich heraus entspringen und damit auch jedes elektrische Potenzial aus dem Raum heraus einfach so entspringt. Und wenn man das tut, dann, da öffnet sich eine ganz neue Welt und das ist, so kann man sich das vorstellen.
Okay. Ja, wir sind fast am Ende. Jetzt noch eine letzte Frage quasi. Sie haben gesagt, es ist ein technisches Problem. Das lässt ja hoffen, weil technische Probleme lassen sich ja lösen, politische nicht so leicht. Aber und Sie haben da ja Ansätze, um eine leistungsfähigere Kristallzelle zu bauen. Mhm. Sie wollen da eine Crowdfunding-Initiative starten. Wie viel würden Sie denn da brauchen und wo kann man sich denn da beteiligen, wenn einen das jetzt interessiert?
Einfach mich kontaktieren über meine Website. Es gibt zwei Wege. Also so ab, für ein kleines Starterlabor braucht man ungefähr 100.000 Euro für das Equipment, das ich brauche. Und dann kann man aufbauen. Ich habe auf der englischen Webseite einen Forschungsplan, der sieht jetzt zwei bis drei Jahre vor und bewegt sich im Bereich von 2 Millionen Euro. Und alles Weitere muss man dann persönlich besprechen. Also das wäre der Idealfall. Der Dr. Lichtenberg, ein Freund von mir, der hat in Augsburg und jetzt auch auf der ETH in Zürich baut er die Abteilung für Physik und Chemie auf. Mit dem habe ich die Laborplanung gemacht und genau durchgesprochen, was brauchen wir eigentlich, was wollen wir genau machen und worum geht's hier. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich da Hilfe von den entsprechenden Fachkräften hatte und auch habe. Und jeder, der sich dafür interessiert, möchte mich einfach kontaktieren und dann können wir darüber besprechen, wie man da vorgehen kann. Ich bin grundsätzlich offen für jeden Weg, also den Weg, den ich vorschlage im Forschungsplan, der hier im Moment nur auf englische Sprache existiert. Das ist eine Methode, wie man vorgehen kann, aber bitte, es gibt ja da viele Möglichkeiten. Und ja, nee, ich bin dankbar um jedes Interesse dran. Also ich habe keinen Zweifel, dass das umsetzbar ist. Und in meinem Buch sind mehrere Argumente, warum sich also ganz ohne Zweifel sich das Quantenrauschen mithilfe in einem Dioden-Setup gleichrichten lässt. Also das funktioniert. Das kann ich auch schulphysikalisch an, also experimentellen ja, Beweisen dingfest machen. Und die Verstärkung ist eigentlich, liegt auf der Hand. Also man muss da nur A und B und C zusammenzählen. Das ist aber alles im Buch gut beschrieben. Das wird rauskommen, ja, ich hoffe in ja, 2 Monaten, vielleicht auch ein bisschen länger. Meistens ist es ja so. Die Finanzierung fürs Buch ist aber schon da. Also das wird klappt jetzt alles.
Im Buch Cover gibt's schon?
Das ja, also es sind im Buch, muss ich dazu sagen, es sind etwa 100 Illustrationen enthalten. Denn es ist so, ich erkläre was auf 1, 2, 3 Seiten und dann kommt ein Bild und eine Zeichnung, wo erklärt wird, wie kann man sich das vorstellen. Und dann sind noch 2 Männchen neben dem Bild, also wie ja, so ein bisschen im Comic-Stil. Mhm. Der eine weiß Bescheid, der andere ist ein Laie und der Laie stellt halt immer die einfachste oder offensichtlichste Frage, die man stellen kann. Und somit ja, wird dann nochmal in einer ganz anderen Sprache erklärt, in einer ganz, ganz einfach verständlichen, laienhaften Sprache erklärt, was...
Ja, das ist ja schön, dieses...
Und diese Bilder sind fast fertig und ja, also ich kann nur empfehlen, jeder, der sich für das Thema interessiert, jetzt auch für die Kristallzelle, einfach das Buch lesen und dann, ja, ist der Gedanke, den ich hier habe, der müsste dann wirklich klar sein.
Ja, ja, ich habe noch eine Version, da fehlen die Bilder leider, aber sie sind unten beschrieben, was man da jetzt sieht und also die Kommunikation zwischen diesen beiden Comicfiguren, die kann man nachlesen. Man kann sich ungefähr vorstellen, das ist, glaube ich, wird noch um einiges transparenter, wenn das dann fertig ist. Okay, ja, vielleicht lese ich dann einmal das endgültige Werk auch nochmal. Und ja, wir sind am Ende, aber Ihre Arbeit geht ja noch einiges weiter. Ja. Und Sie sind da irgendwie ständig dran. Vielleicht, ich würde schon gern wieder mal ein Update machen, vor allem, was sich jetzt dann aus dieser Crowdfunding-Initiative ergibt. Falls es da mal einen Link gibt, bitte mir schicken. Ich kann ihn dann gerne auch in den News posten. Falls es dann eben jemanden interessiert, würde mich freuen, wenn Sie sich da ein paar zusammenfinden. Für heute Abend sind wir jedenfalls am Ende der Fahnenstange angelangt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit und ja, bin gespannt, wie das weitergeht und wünsche Ihnen wirklich toi, 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 alles Gute. Das ist eine großartige Idee, ein großartiger Traum und wenn er mal in Erfüllung gehen würde, wäre das nicht schön.
Ja, ich danke Ihnen.
Okay. Alles Gute. Dann alles Gute und ja, bis bald mal.
Bis bald. Jawohl, okay. Bis dann. Wiederhören. Tschüss.
Ciao. Das nächste Mal Crop FM gibt es am 2. Mai 2014. Es wird voraussichtlich ein Crop FM Spezial mit Andreas Müller. Das Live-Sendungen sind mit Andreas ein bisschen schwierig, weil sich unsere Zeiten da so überhaupt nicht überschneiden. Aber schauen wir mal. Wahrscheinlich werde ich ihn nächste Woche einmal offline interviewen und dann wird es relativ pünktlich zur gewohnten Zeit am 2. Mai diese Sendung im Archiv geben. Für heute bedanke ich mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Passing once, passing twice, I wouldn't recognize today, passing by. All that was gone lies ahead, sticked into my head.